Wir bei euch sein dürfen. Es ist eine gewaltig schöne Gegend, in der ihr lebt. Wir kommen aus den Bergen, wo Leute Urlaub machen. Und es ist immer ein Vorrecht, in das Allgäu zu fahren. Das erinnert mich ein bisschen an die Hügeln von Pennsylvania. Und die Geschichte von euch hat mit unserer Geschichte auch ein bisschen zu tun. Vor 250 Jahren, fast 300 Jahren, sind Leute vertrieben worden aus unserer Gegend, sind da durchgezogen, Kaufbeuren, wenn ihr das hört, Buchelohe, Kempten, Memmingen. Es ist wirklich interessant, wie die Geschichte der Gläubigen sich irgendwie immer wieder wiederholt. Und jetzt dürfen wir bei euch sein. Ich habe diese schönen Sprüche an der Wand gelesen. Jesus Christus ist der Herr. Es ist eine christliche Gemeinde, nehme ich an. Christus ist das Zentrum unseres Lebens. Und das sagt einiges. Und so einen schönen Raum habe ich schon lange nicht mehr gesehen, wie ihr habt. Kinderräume und eine wunderbare Einrichtung, um dem Herrn besser dienen zu können. Ja, was ist das Thema von uns? Mein Thema, das zentrale Thema eigentlich in der Schrift. Neuen Testament, das Herzensanliegen Gottes ist die Gemeinde. Christus und die Gemeinde, ein Geheimnis, von dem wir einfach reden möchten. Und das hat sich Gott ausgedacht. Nicht wir, sondern er hat sich's ausgedacht vor Grundlegung der Welt. Und die Bibelstellen, die wir heute gehört haben aus dem Hebräerbrief, sind einfach so gewaltig und so zentral und so schön, dass wir einen Herrn haben, der jetzt im Allerheiligsten ist, wo wir jederzeit hingehen können mit unseren Anliegen. Undenkbar für einen hohen Priester sogar im jüdischen Tempel. Wir können jederzeit direkt zum Thron der Gnade gehen und unsere Anliegen ihm sagen. Und er, der sich für uns verwendet, er verwendet sich für uns. Das ist wichtig. Und die Gemeinde gehört ihm. Er ist das Haupt der Gemeinde. So wie Jesus Christus auf der Welt war, hat er den Jüngern gesagt, in Matthäus Kapitel 16, ich werde meine Gemeinde bauen auf dem Felsen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und du denkst darüber nach, aha, Christus wird seine Gemeinde bauen auf Felsen, auf seinem Felsen. Er ist der Fels. Aber es gibt Pforten der Hölle. Und was sind die Pforten der Hölle? Wir wissen im Alten Testament, wenn jemand im Tor gesessen ist, ist der Ratschluss dieser Stadt oder dieses Landes, ist ihnen am Tor entschieden worden. Das kannst du nachlesen im Hiob, im Sprüche 31, dort an den Toren. An den Toren der Hölle, die Pforten der Hölle, dort wird Rat geschlagen, etwas zu unternehmen gegen die Pläne Gottes. Aber sie werden sie nicht überwältigen. Aber der Kampf ist eine sichere Sache, die uns immer wieder begleiten wird. Es wird Widerstand geben von dem Durcheinanderbringer Satan oder der Teufel genannt ist. Aber Jesus wird ans Ziel gekommen, wird ans Ziel kommen. Und wir sehen das von Offenbarung Kapitel 3, 1. Mose Kapitel 3 bis Offenbarung 20. Dort sehen wir das Ganze und am Ende ist Jesus Christus Sieger. Er ist der Sieger. Er kommt an sein Ziel. Und warum das ganze Problem, warum lässt er das überhaupt alles zu? Weil er uns Menschen sieht. Und wir brauchen Erziehung. Er erzieht uns durch Widerstände hindurch. Unser Glaube wird geprüft. Und er verwendet sogar den Widersacher dazu. Es ist erstaunlich. Gottes Weisheit ist so groß. Er macht keinen Fehler. Wir beten ihn an. In Römer Kapitel 11 sieht man, Paulus sagt, wie gewaltig bist du. Deine Ratschlüsse, wer kann sie erfassen? Und so haben wir die Heilige Schrift. Und ich sage immer wieder, wir haben ein solches Vorrecht, das die Christen im ersten Jahrhundert nicht gehabt haben. Sogar die Menschen, die mit Jesus gelebt haben, haben nicht das Vorrecht, das wir haben. Wir haben die ganze Offenbarung Gottes in unseren Händen. Wir können nachschauen, wie Gottes Ziele sind. Das war für die Apostel verborgen. Petrus hat das nicht gewusst. Johannes hat es nicht gewusst. Zu Zeiten, wie Jesus auf der Welt war, dass er eine Braut vor sich hat. Eine Braut vor sich, mit der er die Ewigkeit verbringen wird. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir zu dieser Braut dazugehören möchten. Ich habe zwei Bilder mitgebracht, sagen ein bisschen was. Wo ist das erste Bild? Aha. Hier sehen wir, dass die Gemeinde Jesu Herausgerufene aus der Welt sind. Aus dieser Welt ruft der Menschen heraus für sich. Und hier ist Christus und die Gemeinde Für die hat er sein Leben gegeben, um mit ihr die Ewigkeit zu verbringen. Das Geheimnis ist groß, Christus und die Gemeinde. Er hat sich eine Frau ausgesucht und das sind die Erretteten aus unserer Zeit. Die Gemeinde hat begonnen, wissend, zu Pfingsten hat die Gemeinde begonnen und die Gemeinde endet bei der Entrückung. Eines Tages werden alle, die zu Christus, die in Christus Entschlafenen, mit den Christusgläubigen entrückt werden, um alle Zeit beim Herrn zu sein. Das ist das große Thema, das vor uns ist. Jesus wird an sein Ziel kommen. Johannes der Täufer, er war vorausgeschickt, um die Menschen vorzubereiten auf Jesus Christus. Und er ist dann gekommen und er hat hingewiesen, schon andeutungsweise, ich taufe euch mit Wasser, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Nach nicht langer Zeit. Das haben wir in den drei Evangelien, wir haben es in der Apostelgeschichte, dort sehen wir es dann, wie das Ganze vor sich gehen wird. Aber zuerst ist Golgatha. Jesus muss nach Golgatha gehen. Und oben im Golgatha ist das Gespräch mit seinem Vater. Mit absoluter Finsternis. Kein Mensch hat hineinschauen können, die drei Stunden, wo er zur Sünde gemacht wurde. Dort hat er wirklich gelitten. Um unserer Sünden willen. Dort ist er mit der Sünde konfrontiert worden. Und wie Jesus geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Trennung in absoluter stockfinsterer Zeit. Und Finsternis ist ein Bild für Sünde. Und die Menschen, die Finsternis mehr lieben als das Licht, werden nicht zu Christus kommen. Aber es war Finsternis. Drei Stunden, dass man die Hand vor sich nicht gesehen hat. Übernatürliche Sache. Und das war der Augenblick, wo Gott Satan entmachtet hat. Er hat ihm die Macht des Todes genommen. Und Satan weiß, seine Zeit ist begrenzt. Aber wie jeder Tyrann glaubt, es ist nicht zu Ende, wird auch noch seine ganze Energie einsetzen, um irgendwie noch sein Leben irgendwie retten zu können. Satan, der Widersacher. Und es ist immer für mich ein Bild, wenn man denkt, an den Zweiten Weltkrieg zurückdenkt. 45, der Krieg war 100%ig verloren, 1000%ig verloren. Die russischen Armeen sind angerückt gegen Deutschland. Und da sind Kinder, Mütter in die Luftschutzkeller hineingeflüchtet, um sich in Sicherheit zu bringen. Und Hitler hat, um einige Stunden seines Lebens zu retten, diese Schutzsachen überfluten lassen, wo nur Tausende gestorben sind. Er glaubt, er kann sich retten. Und so wird Satan bis zum Schluss kämpfen, um das Werk des Herrn zu verhindern. Und dann ist Jesus Christus auferstanden. Die Macht des Todes hat ihn nicht halten können, wie die Schrift sagt. Er hat die Verwesung nicht gesehen. Der Gerechte ist auferstanden, wie die Schrift sagt. Das Werk war vollbracht. Er hat noch 40 Tage mit seinen Aposteln Zeit verbringen können. In diesen 40 Tagen hat er sie unterwiesen. Worüber hat er geredet mit ihnen? Was war das Thema? Das Thema war das Reich Gottes. Das war sein Thema. Das Reich Gottes. Apostelgeschichte 1. Er redet über das Reich Gottes. Und wenn du das Ende der Apostelgeschichte liest, Apostel Paulus beredete sich mit den anderen, was das Reich Gottes betraf. Das ist das Thema. Das Reich Gottes ist unser Thema. Und Gott wird an sein Ziel kommen. Er wird sein Reich aufrichten gegen jeden Widerstand. Und der Widerstand ist mächtig. Auch in unserer Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo wir das mitverfolgen können, wie Gott attackiert wird. Seine Glaubwürdigkeit wird attackiert. Und es beginnt schon in 1. Mose Kapitel 3, wo die Schlange zu Eva sagt, schau, Gott ist, vergiss Gott. Verlass dich auf mich. Ich mach's für dich. Ich mach's für dich. Und dieses Misstrauen gegenüber Gott ist im Herzen jedes Menschen drinnen. Und dieses Ungrad muss raus, dass wir Gott wirklich vertrauen und seinem Wort vertrauen. So wie es da drinnen steht, so wird's kommen. Auch in den kleinen Dingen des Lebens. Gott hat Recht. Er hat immer Recht. Ich muss nicht verstehen. Aber wir sollen dementsprechend handeln. Ich meine, wer denkt von uns über den Strom nach? Er steckt einfach seinen Rasierer ein und er weiß, es funktioniert. Er weiß nicht, wie der Strom entsteht vielleicht. Die Frau schaltet den Geschirrspüler ein. Sie weiß wenig vom Strom. Aber es funktioniert. Sie verlässt sich drauf, dass es funktioniert. Die Hände ist. Wer versteht schon, wie das funktioniert? Aber du verlässt dich drauf. Passt. Computer wird eingeschalten. So im täglichen Leben verlassen wir uns auf viele Dinge. und verstehen es nicht. Und Gott möchte uns aber in die Erkenntnis von ihm hineinführen. Wie ein Vater seinen Sohn hineinführen möchte in die Dinge, worüber er denkt. Seinen Sohn hineinführt, bis er reifer wird, immer reifer, immer größer, in der richtigen Beziehung zum Vater. Ich gebe dir dann die Firma, aber du musst sie verstehen, wie es funktioniert. Ein Bauer zieht seinen kleinen Bum schon mit jungen Jahren im Stall. Und eines Tages wird der Junge den Hof übernehmen. Aber er weiß, wie es funktioniert. Aber er weiß es mit 6 Jahren noch nicht. Aber er weiß, der Vater möchte vielleicht das Beste für mich. Und so ist die Erziehung Gottes, ist jeder von uns drinnen. Und Gott möchte, dass jeder von uns seine Ideen versteht. Versteht, was er für ein Ziel hat mit uns. Und so 50 Tage später, nach der Auferstehung, 50 Tage später, 10 Tage nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, beginnt die Gemeinde zu Pfingsten. Der Heilige Geist wird ausgegossen über Jerusalem. Übernatürliche Dinge geschehen. Es ist immer so, wenn Gott was Neues beginnt, dass übernatürliche Sachen sind. Jetzt beginnt was Neues. Und jetzt erklärt Petrus den Zuhörern, den Juden, was jetzt wirklich geschieht. Und die sehen, sie haben missgebaut. Sie haben den Messias abgelehnt. Und denen geht es durch das Herz. Dann sagt er, was sollen wir tun? Tut Buße. Tut Buße und glaubet an Jesus Christus und lasst euch auf seinen Namen taufen. Auf seine Herrschaft. Taufe ist nichts anderes, wie auf die Herrschaft von ihm getauft zu werden. Jesus sagt noch, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die dreinige Gottheit. Aber dann sagt er, Petrus, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi, den ihr gekreuzigt habt. Ihr habt gerufen ans Kreuz mit ihm. Jetzt sehen sie, er war der Heilige, er war der Gerechte, er war der Urheber des Lebens. Wie können wir mit Gott ins Reine kommen? Ist es eine Möglichkeit? Gibt es Vergebung für uns? Ist es aussichtslos? Nein, es ist nicht aussichtslos. Tut Buße und lasst euch taufen auf die Herrschaft Jesu Christi. Ihm wollen wir nachfolgen. Ihn müsst ihr nachfolgen. Und sie lassen sich taufen. So, sie hören das Wort Gottes und nehmen es auf und sie lassen sich taufen. So der Missionsauftrag, den Jesus gegeben hat, bevor er weg ist von dieser Welt. Sagt er, jetzt geht hinaus in alle Welt und predigt, Gott liebt euch alle. Gott hat euch alle lieb. Ich predige seinen Eintopfglauben. Gott ist so lieb. Nein, sagt, predigt Buße und Vergebung der Sünden. Das Zentrum des Evangeliums, weil Christus am Kreuz gestorben ist. Und Buße und Vergebung hat mit dem Kreuz was zu tun. Wie Gott Sünde sieht. Das Kreuz hat mit Gott was, mit dem Menschen was zu tun, wie er ist und wie Gott Sünde sieht im Menschen. Das Kreuz war nötig. Predigt das Kreuz. Predigt die Sünden des Menschen. Und es gibt Hoffnung für ihn. Wenn du ein guter Arzt bist, vielleicht ist einer hier. Das erste, was er tun muss, ist gute Anamnese. Untersuch den Patienten. Was fehlt ihm wirklich? Und dann gibt es eine gute Nachricht. Schau, wir haben ein Medikament. Das hilft dir. Hundertprozentig. Das musst du nehmen. Wie gewaltig ist es? Und Gott tut das Gleiche. Wir müssen das tun. Zuerst sagen, das ist das Elend. Das Elend der Menschen. Jeder Mensch ist verdorben. Und braucht Vergebung der Sünden. Und Apostel Paulus sagt, ich habe erklärt, Buße zu Gott und Glauben an Jesus Christus. Und so wurde dir gläubig. Wie entsteht Glaube? Glaube an den Herrn Jesus Christus steht dort. Wie entsteht Glaube? Ist das eine Zaubergeschichte? Ist da ein bisschen Magie dahinter? Wie entsteht Glaube? Die Heilige Schrift sagt es uns. Durch das Wort Gottes entsteht Glaube. Predige das Wort Gottes, verkündige das Wort Gottes und daraus wird dem Hörenden, kann er zum Glauben kommen. In Hebräer Kapitel 4, Vers 2 steht, wo sich der Glaube mit dem Wort verbindet. Aber ihnen hat sich der Glaube mit dem Wort nicht verbunden, darum sind sie ungläubig geblieben. Predige das Wort. Römer Kapitel 10, Vers 16. Wo sind die Prediger, die hinausgehen? Der Glaube entsteht durch das Hören des Wort Gottes. So ohne das Wort Gottes wird niemand bibelgläubig werden. Niemand. Das ist die oder wenn er nichts liest. Ich meine, du kannst es ja lesen. Du kannst eine Kassette horchen. Irgendwie muss es zu dir kommen, was Gott getan hat. Und da entsteht der Glaube. Oder auch nicht. Oder lehnt es ab. Aber nur so entsteht der Glaube. Und dann trifft sich der Glaube mit der Verheißung Gottes. Es ist ungefähr so, wenn du eine Lampe hast und du hast eine Glühbirne, du steckst sie ein, da ist Strom vorhanden, aber die Glühbirne muss sich mit dem Strom treffen und dann leuchtet sie auf. Solange sie nicht verbunden sind, gibt es kein Licht. Und so ist es auch mit dem Glauben des Menschen. Unser Glaube entsteht dadurch, dass wir das Wort Gottes hören. Und so ist es klar, der Herr Jesus sagt, geht hin in alle Welt und predigt. Predigt das Evangelium. Und diejenigen werden gläubig werden und werden umkehren und ihr Vertrauen in mich setzen. Die Botschaft muss klar sein. Und so haben wir in der Apostelgeschichte immer wieder diese wiederholenden Verse. Ich lese euch jetzt einige vor. Apostelgeschichte 2, Vers 37 beginnt es. Und ihr könnt euch einfach die Mühe machen, so die Bibel einmal ganz kurz zu lesen. Und dann 37 steht, wo Petrus predigt, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und dann gibt ihnen die Botschaft, was sie tun müssen. In Kapitel 41 sehen wir dann, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan, die dann das Wort aufnahmen. Das heißt, in Verbindung trat. In 3,19 sehen wir, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen. Tut Buße und bekehrt euch. Buße ist eine Umkehr von dem Leben, das ich bis jetzt geführt habe. Eine Einsicht, dass etwas schiefgegangen ist. Und mein Vertrauen setze ich jetzt in Christus. Umkehr und Glaube an Jesus Christus. Und in Vers 26 steht dann, euch zuerst hat Gott seine Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem ein jeder sich von euch, von seinen Bosheiten abwendet. Umkehr. Wenn du im Zug fährst und du sollst dich umkehren, kannst du nicht auf die andere Seite von der Bank sitzen und in die andere Richtung schauen. Du musst aussteigen, in die andere Richtung fahren. Es ist Umkehr. Und nichts anderes ist Umkehr. Und in Apostelgeschichte 18 nur ein Vers von vielen, aber bildhaft. Dort sehen wir, das Evangelium wird gepredigt in Korinth. 18 Vers 8 steht, Crispus, aber der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Viele Korinther, die das hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Immer hören und glauben. Du hörst es oder du glaubst nicht. Und es sind einige sind weggegangen, ich möchte mehr hören davon. Einige haben gesagt, ist das sowieso ein Schmarrn? Brauchen wir nicht. Die haben alle das Gleiche gehört. Und der Vers in Hebräer Kapitel 4, Vers 2, noch einmal, wo dann steht, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Es nützt denen nichts, weil das Wort Gottes sich nicht mit dem Glauben verband aus. Sie wurden nicht Kinder Gottes. Sie haben es abgelehnt, blieben im Unglauben. Aber sie hörten es. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und so kommt jemand zum Herrn Jesus. Und nach diesem Vorsatz predige das Wort Gottes jedem Menschen. Und wenn der Mensch das hört und wird gläubig, ist es nach dem Vorsatz Gottes gegangen. Und so haben wir im Epheserbrief, Epheser Kapitel 1, Vers 13, sehen wir den ganzen Vorsatz Gottes. Da steht dann, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Seht ihr? Hörst du das Wort Gottes? Das Wort des Glaubens, das Evangelium des Heils, gehört und gläubig geworden. Nicht gläubig geworden und gehört, sondern gehört und gläubig geworden. So ich nehme an, dass jeder von euch da drinnen schon das Evangelium gehört hat. Dass Jesus Christus, dass du ein Sünder bist und dass Jesus Christus für deine Sünde gestorben ist. Und wenn sich das mit deinem Glauben verbunden hat, bist du ein Kind Gottes geworden. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und untrennbar mit Gott verbunden in alle Ewigkeit. Untrennbar. Was der Heilige Geist versiegelt, das kann man nicht mehr lösen. Das geht nicht mehr. Du bist wirklich ein Kind Gottes. Aber das ist die Voraussetzung. Dann gehörst du mit dem Heiligen Geist hineingetauft in den Leib Christi. Versiegelt mit dem Heiligen Geist und hineingetauft in den Leib Christi. Du bist jetzt eng mit ihm verbunden. Du gehörst jetzt zu seiner Braut, zu seiner Frau. Ewig verbunden. Der Heilige Geist tauft dich hinein. Die einzige Stelle, die uns das sagt, was Taufe im Heiligen Geist ist, 1. Korinther 12, Vers 13. Nur so kommst du zum Leib Christi. Oder zur Kirche Jesu Christi. Die Herausgerufenen aus der Welt, Ekklesia, steht die Herausgerufenen. Oder die Kirche heißt, die dem Herrn gehörend. Sie gehören dem Herrn. Zu wem gehörst du? Gehörst du zum Herrn? Dann bist du herausgerufen worden aus dieser Welt und gehörst jetzt ihm, dem Schöpfer des Universums. Bist ewig mit ihm verbunden und dieser Planet wird vergehen, liebe Geschwister. Alles, was du siehst, wird in Rauch aufgehen. Diese Welt vergeht mit ihrer Lust. Und Gott wird diese Welt zusammenwickeln wie ein altes Tuch. Und dann wird es vielleicht verwenden, dieses alte Tuch, um was Neues draus zu machen. Siehe mit Offenbarung 21. Das ist gewaltig. Du bist da draußen und denkst, boah, die können diese Wolkenkratzer bauen, diese riesigen Containerschiffe und dieses jenes fliegt zum Mond und wo alles. Die Menschen sind so wiff. Gott hat ihnen die Fähigkeit gegeben, um ihn zu erforschen. Lass deine Kinder studieren und Forscher werden. Da werden nur staunen, wie gewaltig Gott, wie groß Gott ist, wie komplex alles ist. Umso mehr sie wissen, umso mehr wissen sie, dass sie eigentlich nichts wissen. Das hat der Sokrates schon gesagt. Das ist ja wunderbar. Mit Gott zu studieren, ist die größte, höchste Aufgabe, die der Mensch überhaupt hat. Lass deine Kinder studieren. Mathematiker oder Physiker, Chemiker, was immer, Ärzte. Und sie werden immer mehr staunen. Du, jetzt wissen sie, dass für Blutdruckkrankheit hast du 100 oder 1500 Gene, die vielleicht dazu verantwortlich sind. Die hast du mitbekommen. Das sind erstaunliche Geschichten. Es gibt 180.000 Schmetterlingarten. Und wisst ihr, Schmetterling ist ein Phänomen für mich. Einmal siehst du eine Raupe. Eine Raupe mit den vielen Füßen da und sagst, grausig, eine Raupe. Aber studier's einmal, ist gewaltig. Die hat ein DNA, was speziell für die Raupe ist. Und dann verändert sie sich, verpuppt sie sich und dann kommt der wunderbare Schmetterling raus. Und der Schmetterling hat andere DNA wie die Raupe. Wie geht das? Gott zeigt uns einfach, jetzt sind wir Raupen. Und auch schon ganz zwiff und schlau und alles. Aber immer werden wir Schmetterling sein. 180.000 Arten von Schmetterling. Es ist für mich einfach unvorstellbar. Das ist mein Herr. Und wie wenig vertraue ich ihm im täglichen Leben. Wie oft denke ich, dass ich vielleicht schlau bin. Und wenn ich schlau bin, habe ich es vom Herrn. Aber er hat mich hineingegeben in diese Gemeinde. Und das ist interessant, wenn du die Apostelgeschichte liest. Das war nicht auf einmal. Apostelgeschichte 2 waren die Juden. Das jüdische Volk ist getauft mit dem Heiligen Geist, hineingenommen in den Leib Christi. Und dann sind die Samariter. Die waren Halbjuden. Und Jesus sagt, das Heil kommt aus Jerusalem. Und dann werden diese Männer dort, Apostelgeschichte 8, die in Samaria, werden gläubig. Aber sie werden nicht gläubig ohne Petrus und Johannes. Sie werden nicht hineingenommen. Jetzt müssen die Juden sehen, dass die Samariter auch dazu gehören und die Samariter müssen lernen, dass das Heil von den Juden kommt. Und Petrus und Johannes gehen hinunter nach Samaria und legen ihnen die Hände auf. Und sie bekommen den Heiligen Geist wie auch die anderen, wie auch die Juden. Die Juden konnten nicht mehr sagen, die gehören nicht zu uns. Jetzt sind sie Geschwister in Christus. Und dann die große Masse der Menschen. Die Juden sagen, nur wir. Wir sind die Auserwählten und so. Ich sage, gut, okay, du denkst, dass ich so ein kleines Programm habe. Mein Programm ist viel größer, die ganze Welt. Alle Nationen gehören mir. Und dann die Geschichte mit Cornelius, kennt ihr ja. Wo er eine Vision hat, Petrus hat eine Vision. Und die kommen zusammen und merkt Petrus mit der Vision von den unreinen Tieren. Ich werde nie wieder das Zeug essen. Nie! Dreimal braucht er diese Lektion. Bis er dann sagt, und jetzt erkenne ich, dass Gott dahinter steht. Geht er zum Cornelius und predigt. Und währenddem er redet, die wussten, er hat Worte Gottes, predigt er. Für sie, sie sind vorbereitet worden. Und sie hören das. Und da hören sie, wie Petrus sagt, Gott hat uns, der Herr Jesus hat uns eindringlich ermahnt, uns geboten, befohlen, zu predigen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und Toten ist. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, tut's Buße und glaubt an ihn. Gebt ihm euer Leben mit dem Herrn Jesus. Und währenddem er redet, werden sie gläubig. Der Heilige Geist kommt auf sie. Und die ganze Geschichte. Gewaltig. Und dann Dann sagen die Juden in Jerusalem, Petrus, was hast du gemacht? Du bist zu den Heiden gegangen. Das ist eine unglaubliche Sache. Das ist ja verboten. So, Petrus erzählt eine ganze Geschichte. So, genau wie bei uns im Anfang ist der Heilige Geist auf sie gekommen. Genau gleich. So, sie gehören dazu. Wer sind wir, dass wir sagen können, es geht nicht? Und auf einmal sind sie, jetzt ist eine Gemeinde. Alle gehören zusammen. Die Lektion, jetzt gehen sie hinaus. Jetzt müssen die Juden mit den Heiden leben. Mit ihren komischen Gewohnheiten. Weißt du? Das war nicht so einfach für die Juden. Die Juden waren zivilisiert, hatten das Wort Gottes 1500 Jahre. Oder 2000 Jahre. Sie kennen Gott. Und sie haben einen Lebenswandel geführt, der ganz anders war als die Heiden. Aber die Heiden waren unglaublicher sittlicher Verfall. Unglaubliche Geschichten. Weißt du, Kinder aussetzen, wenn du es nicht magst, die Frau verlassen und so weiter. Wie die einfach gelebt haben. Lass ich den, bring den um. Und so. Keine Ordnung. Wie es einfach passt. Gott, nein, das geht nicht. Das sind meine Maßstäbe. Ich aus den Nationen, genau gleich wie die Juden. Es hat eine Zeit gebraucht, bis sie sich vertragen haben. In den Gemeinden, wo sie zusammenkommen sind. Darum hast du diese Briefe. Den Römerbrief, das sind Juden und Heiden. Epheserbrief, Juden und Heiden. Korintherbrief, sowieso zugegangen in Korinth. Aber Gott hat gesagt, schau, ich habe ein Programm für euch. Der Mensch ist mehr wie ein Viech. Der Mensch hat eine Würde. Lies einmal den Titusbrief. Wie schafft Gott es, aus diesen Kretern anständige, arbeitsame Allgäuer zu machen? Weißt du? In Allgäuer rüben brauchst du über das Arbeiten nicht reden. Scharfe Häuslebauer. Die sind tüchtig, aber ist tüchtig. Und er hat gesagt, ihr seid faule Bäuche. Lügner. Und er macht sie zu Menschen, Christus-ähnliche Menschen. Wo Wahrheit ist. Der Gott, der nicht lügen kann, bringt Lügner in die gleiche Richtung. Und das ist gewaltig. Das Wort Gottes verändert jeden Menschen. Der Heilige Geist in dir gibt dir die Kraft, alles zu verändern, was negativ ist. Er gibt dir den Sieg. Wer in Christus ist, wird frei von der Macht der Sünde. Frei von den Gewohnheiten der Sünde. Christus hat ein dreifaches Programm für uns. Er rettet uns von der Strafe der Sünde. Er rettet uns von der Macht der Sünde. Und er rettet uns von der Folge der Sünde. In Johannes 8 mit der Ehebrechung geht das ganze Programm durch. Und das ist gewaltig. Seine Braut wird zugerüstet, um ihm nachzufolgen. Und im Alten Testament ist ja interessant, das Pfingstfest wird schon vorgeschattet in einem der Feste. Und das ist ein Fest für die Menschen. Er sagt, bringt mir 2 Fladen Brot und opfert die. Und da ist Sauerteig drinnen. Und das ist ein Bild Sauerteig. Überall sonst hast du nur keinen Sauerteig. Sauerteig hat mit Sünde zu tun. Aber wenn es um die Gemeinde geht, ist Sauerteig drinnen. Weil er weiß, und das ist das am 50. Tag Pfingsten, er weiß, dass die Gemeinde nie ohne Sünde sein wird. Das ist bei uns, das muss dir klar sein. In der Gemeinde wird es immer Sünde geben. In mir wird es immer wieder was geben, was nicht sauber ist. Eine Gedanken oder was ich irgendwie. Ich reinige mich immer wieder. Und das ist die Gemeinde. Und dann sagt er, und schau her, wie er dieses Fest feiert. Und du bist ein Landwirt und ernte deine Felder nicht ganz ab. Lass Dinge liegen, die Ränder können abgeerntet werden, von denen die nichts haben. Da sieht man schon, in der Gemeinde gibt es ausgleichende Dinge. Deine hat diese Fähigkeiten, deine hat diese Fähigkeiten und wir tauschen aus. Wir geben gegenseitig Dinge. Wir helfen uns gegenseitig. Das ist der Leib Christi. Eine Hand sagt nicht, mir geht es nicht an, was mit dir ist. Der kleine Finger sagt nicht, ich bin der Chef. Aber alles zusammen ist notwendig. Aber wenn ein Ding nicht funktioniert, dann leidet die ganze Geschichte. Gott hat Gaben gegeben, jedem Einzelnen. Unsere kleine Nichte, wie oft denkst du an den großen Zehen? Wie oft denkst du an einen großen Zehen? Habt ihr schon an einen großen Zehen gedacht? Unsere kleine Nichte hat sich den großen Zehen gebrochen. Unsere Tochter musste mit ihr ins Krankenhaus fahren, der Zehen war geschwollen, das Mädchen konnte nicht mehr gescheit gehen und der ganze große Zeh hat ihr ganzes Leben bestimmt. Auf einmal der große Zeh. Und sogar die Großeltern sind mit eingebunden worden. Wir müssen uns jetzt ein bisschen um sie kümmern. Der große Zeh war gebrochen. Ein Monat in Gips und so. Und sie war gehandicapt. Sie war in die Schule. Wie kommt sie in die Schule? Wie kann sie mit dem Fahrrad fahren? So die große Zecke hat das ganze Mädchen in Schwierigkeiten gebracht. In einer Situation, die einfach müßig war. Und die anderen mit. Und in der Gemeinde, wenn jemand leidet unter uns, leidet die ganze Gemeinde mit. Die ganze Gemeinde. Und die Gemeinde muss zusammenkommen, um für diese Sache zu beten zum Herrn und bitten, dass er hilft. Dass wirklich hilft in der Situation, dass das bereinigt wird, wieder zusammen. Und wenn es gut ist, alle freuen sich. Jetzt waren wir kurz bei ihr. Und das Mädchen saust schon wieder ganz gut herum. Ah, sagt sie, beim Fußballspielen tut es noch ein bisschen weh. Dann sage ich, Moment, brauchst du jetzt nicht gleich wieder Fußball spielen? Durchs Fußballspielen hat sie den Zeh gebrochen. Barfuß natürlich, barfuß Fußballspielen. Ja. Und so hat Gott jedem Gaben gegeben in der Gemeinde. Wie genial. Warum? Dass wir abhängig sind voneinander. Das ist die Sache. Abhängigkeit vom Herrn und voneinander. Du brauchst mich, ich brauche dich. Und wenn du auch denkst, du brauchst mich gar nicht, brauchst du mich trotzdem. Und so ist es in der Gemeinde, in der örtlichen Gemeinde. Wir haben die universelle Gemeinde, aber wir haben die lokale Gemeinde. Wir brauchen uns gegenseitig. Und nur so wächst der Leib Christi zusammen zu Christus hin. Und das haben wir im Epheserbrief. Der Epheserbrief ist ein Brief, eigentlich ein wunderbarer Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und da lesen wir in Kapitel 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Jedem Einzelnen von uns. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe, hat die Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Der hinaufgestiegen aber, was besagt es anders, dass er auch hinabgestiegen ist, untersten Teil der Erde. Der hinaufgestiegen ist derselbe, der auch hinabgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Wer ist es? Hinaufgestiegen, hinabgestiegen? Wozu? Es ist Gott selber, der Gefangene gefangen geführt hat und eine Wohnung gebaut hat. Die Gemeinde ist die Wohnung Gottes für sich. Das liest du im Psalm 68. Eine Wohnung. Gott wohnt in der Gemeinde. Ich schreibe dir, damit du weißt, wie du dich verhalten sollst im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Gott wohnt unter uns. Und dementsprechend sollen wir uns benehmen. Und dann sagt er schon her, er hat den einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Wozu? Wozu hat er das gegeben? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Darum. Und nicht einen hat er gegeben, sondern die verschiedensten Dinge hat er gegeben. Dass wir alle hingelangen, zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Einheit des Glaubens. Was heißt die Einheit des Glaubens? Es gibt nur einen Glauben in der Heiligen Schrift. Auch dieser Glaube ist formuliert in Gottes Gedanken und das ist der Glaube. Der Glaube schaut so aus. Was ist der christliche Glaube? Christliche Glaube hat Christus als Haupt. Er ist der Erlöser und Heiland. Er gibt die Gaben, wir treffen uns zusammen. Das ist Glaube, das ist unsere Berufung jetzt auf Erden. Er wird uns in die Herrlichkeit nehmen. Wir werden bei ihm immer bei ihm sein. Das hat mit dem Glauben zu tun. Eine Einheit des Glaubens, dass wir alle das Gleiche denken. Du denkst, die Entrückung ist nach der Trübsalzeit, dann sage ich, das ist vor der Trübsalzeit. Ich sage, sag mal, wirst du drauf kommen, was ist. Aber sei bereit. Es kann morgen sein, die Entrückung. Und dann wirst du beim Herrn sein. Wie viele Tage hast du übrig zu leben? Wie viele Tage? Eines Tages, wenn du gläubig wirst, bist du sicher beim Herrn. Ob du 80 wirst, 90 wirst, 50, 20? Es ist bestimmt. Du lebst so, als wärst fast der letzte Tag mit dem Herrn. Aufgeräumtes Leben heißt es. Aufgeräumtes Leben. Zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ja, wer ist Christus? Stell dir vor, der Johannes beim Abendmahl lehnt an der Brust des Herrn. Er lehnt bei ihm und sagt, wer ist es, der dich verraten wird? Johannes hat nicht gewusst, wer der Herr ist. In Offenbarung 1 liest du, er begegnet dem Herrn auf ganz anderem Niveau. Den hat er so nicht gekannt. Er hat vieles nicht gekannt vom Herrn. Erst später ist er ins Licht aufgegangen. Petrus genauso, den anderen Aposteln auch. Jesus hat gesagt, wenn ich alles jetzt erzählen würde, er wird es nicht verstehen. Du im Kindergarten, was gibt denn die Lehrer? gibt es nicht in Algebra. Zuerst müsst ihr mal ein bisschen Mathematik lernen, bevor Algebra drankommt. Oder diese Mengenlehre oder was immer. Vorbereitung. Und dann sehen wir, wie zur Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus ist die unsere Gedanken sind, Herr, ich möchte dich immer besser kennenlernen. Petrus im zweiten Petrus am Schluss sagt, wachse in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer ist unser Herr? Er ist der gute Hirte, der dein Leben in seiner Hand hat und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Er führt dich auf Weiden, er beschützt dich, er verwendet sich für dich, er ist dein Heiland, du brauchst keine Angst haben im Leben. Keine Angst haben, ob jetzt die Pension gekürzt wird oder nicht. Du kommst sicher ans Ziel. Ob du die Arbeitsstelle verlierst, dann, du weißt es nicht. Er hat vielleicht eine andere, eine bessere für dich. Du kannst im Herrn ruhen. Erkenne, wer er ist. Jesus Christus, mein Herr. Er hat mich errettet. Sollte er mir jetzt nicht durchbringen? Wenn er das Grobe schon erledigt hat für mich, wird das Feinde wird auch machen. Wir sehen in Römer Kapitel 5. Wunderbare Geschichte. Und so müssen wir wachsen in der Erkenntnis unseres Herrn. Wenn es Probleme gibt unter uns, frage das Erste. Was liest du in dem Wort Gottes? Bist du im Wort Gottes beschäftigt mit der Erkenntnis unseres Herrn? Beschäftigt dich das. Wenn jemand nicht die Bibel liest, kann er nicht wachsen. Im Wort nicht zu Hause ist, wird die Welt ihn aufsagen. Die Welt wird ihn bestimmen. Die Probleme werden überhand nehmen. Er wird nicht nach dem Wort Gottes leben und wird dann die Dinge, den Mist, was er baut, ist zurückzuführen auf das, weil er dem Herrn nicht gehorcht. Zurück zur Anfangszeit, wie du dich bekehrt hast. Jesus, du bist mein Herr. Das sind die Dinge. Und dann musst du wieder eines nach dem anderen lassen. Was der Mensch sät, wird er ernten. Und das ist Programm im Leben einer Gemeinde. Und da sagt er zur Erkenntnis des Herrn Jesus Christus, beschäftige dich mit dem Sohn Gottes. Und das ist eine zentrale Aufgabe, damit wir zur vollen Mannesreife kommen, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Wachstum ist angesagt. Das ist ja gewaltig. Der Herr ist nicht zufrieden mit dem, was ich jetzt bin. Er sagt, du musst nur wachsen. Du musst zunehmen. Johannes der Täufer hat das gecheckt. Er sagt, ich muss abnehmen, der Herr muss zunehmen. Das war das einzige Vernünftige. Er hat es verstanden. Wir bei uns genauso. Ich muss abnehmen, der Herr muss zunehmen. In meinem Denken, in meinem Handeln. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch die Verschlagenheit zu listiger Sonnenirrtum. Du hörst von derer Strömung, du hörst von derer Strömung, von diesen Ideen und du bist unsicher. Nur deswegen, weil du die Schrift nicht kennst. Am Ende der Tage wird Satan auftreten mit Zeichen, Wundern und Machttaten. 2. Thessaloniker 2. Und die Menschen zu verführen, die der Wahrheit nicht gehorchen. So, es wird Verführung kommen, noch viel mehr. Und sei bitte nicht blauäugig. Denk über das Ganze nach. Es gibt diese super Hyper-Geschichten, die gibt's gar nicht. Es ist immer die Einfachheit. Die Einfachheit im Evangelium. Glaube in den Herrn Jesus Christus. Und er wird dir helfen. Er wird dich befreien von der Macht der Sünde. Von der Gewalt Satan bist du schon befreit. Aber er wird dich nicht in Ruhe lassen. Gib ihm keinen Raum. Gib ihm keinen Raum. Durchforste dein Haus, wo Dinge drinnen sind, die nicht hineinpassen. Verbrenn sie. Weg mit dem. Und wenn es nötig ist, wirf den Fernseher aus dem Fenster. Wenn du keinen Sieg hast über das Zeug. Oder den Computer. Oder das Kind nimmt das Handy weg. Wenn es nötig ist. Wo der Feind Zugang hat, du darfst ihm keinen Zugang geben. Gib dem Teufel keinen Raum. Hollywood ist überall unterwegs. Hollywood verändert das Denken der Menschen. Aber nicht zum Guten. Satan sein Werkzeug. So, wir sehen, der Herr möchte uns verändern, dass wir ihm ähnlich werden. Und dann lasst uns aber die Wahrheit reden, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Christus ist das Haupt der Gemeinde Kempten. Christus ist das Haupt der Gemeinde St. Johann in Bangau. Nachdem ich gläubig worden bin, ist jetzt schon über 40 Jahre her, habe ich gesagt, jetzt habe ich mich bekehrt, jetzt ist alles erledigt. Alles erledigt. Bist jetzt gläubig und lebst einfach dein Leben so weiter. Und dann gehe ich in eine Versammlung und so und höre mehr und mehr. Höre einen Hebräerbrief. Als Katholik einen Hebräerbrief liest und siehst dann, römische Kirche, zurück im Alten Testament zum Teil. Und das habe ich einfach gesehen. Und dann höre ich, dass wir Gaben bekommen haben. Gaben. 1. Korintherbrief. Welche Gabe hast du uns mich gefragt? Ja, ich weiß es nicht genau. Die haben gesagt, du hast die Gabe der Gastfreundschaft. Denke ich mir, das ist das Letzte, was ich habe. Aber du hast die Gabe der Gastfreundschaft. Warum? Weil ich junge Männer bei mir im Haus gehabt habe. Und für die ein bisschen gesorgt. Und das war für mich keine große Geschichte. Du hast die Gabe der Gastfreundschaft. Ah, ich weiß nicht. Bin nicht sicher. Ich weiß jetzt, dass ich es nicht habe. Aber, und dann, was hast du für eine Gabe? Der war ein Lehrer. Er sagt, ich habe die Gabe des Kritisierens. Es war lustig. Ja? Aber eines habe ich gewusst, ich habe eine Gabe bekommen vom Herrn, die gehört nicht mir, sondern der Herr hat mir sie gegeben und ich muss sie verwalten. Und jetzt bist du in einer Gemeinde und dort verwendest du die Gabe, wo ich dich hingestellt habe. Und das war dann heavy. Da habe ich dann gewusst, ich kann nicht mein Leben leben, wie es mir passt. Ich kann das nicht, laut der Schrift. Ich muss meine Gabe dort einbringen, wo der Herr mich möchte. Und ich sage euch, wenn ich nicht gewusst hätte, dass Gott mir eine Gabe gegeben hat, ich wäre wahrscheinlich, hätte auch Tür gesagt, zu der Gemeinde damals. War eine junge Gemeinde, ein Tohu, Wabohu, ein Durcheinander. Keiner hat sie wirklich auskennt. Ich glaube, ich wäre abgehauen. Aber es war, Gott hat mich zurückgehalten, weil er mir eine Gabe gegeben hat. Und jetzt verwendest du deine Gabe dort. Es ist nicht Wunschkonzert. Und noch was. Und Gott gibt dir nicht eine Aufgabe, die du überhaupt nicht magst. Manche denken, wenn mich ganz, dem Herrn ganz ausliefert, dann muss ich zu den Eskimo als Missionär gehen. Oder nach Sibirien auf. Nein, überhaupt nicht. Gott gibt dir eine Gabe und du hast Freude an deiner Gabe. Wenn du jetzt zu uns, bei uns vorbeikommst, 20 Personen würden bei uns vorbeikommen. Meine Frau würde euch sehen und sie würde sich auch richtig freuen. Kommt herein, ich koche euch schnell was. Sie hat die Gabe, ich weiß es, der Gastfreundschaft. Ich bezahle dafür. Seht ihr? Und andere sagen, jetzt kommen Leute herein. Was soll ich machen? Zwei Leute, ich bin überfordert. Du musst lernen, aber es ist vielleicht nicht deine Gabe. Aber es ist ein Bruder bei uns, ja, jemand ist krank. Sagt er, der muss sofort im Krankenhaus besucht werden. Derjenige ist krank. Einer sagt, er muss besucht werden. Und versteht nicht, dass nicht jeder jetzt ins Krankenhaus geht, ihn zu besuchen. Oder die zu besuchen. Weil der die Gabe der Barmherzigkeit hat. Kaum hat jemand Schnupfen, ist er schon besorgt. Und das ist verschieden. Und dann hat er eine Lehrgabe, der stundenlang lehrt er gerne die Schrift, oder studiert gerne die Schrift. Der hat Freude daran. Muss nur aufpassen, dass er nicht überheblich wird. Aber das ist so. Und du freust dich, der stundenlang. Griechisch, Hebräisch, und das ist so zu verstehen. Okay, von mir aus. Und so dienen wir uns gegenseitig. Und es gibt Freiheit und Freimütigkeit und Fröhlichkeit. Lasst euch Fröhlichkeit nicht nehmen aus eurem Glauben als Christen. Die Freude am Herrn ist unser Schutz. Ich weiß nicht, wie lange man mit euch reden darf. Geht noch? 2 Minuten, 3? Okay, das ist wichtig. Ich habe am Anfang nicht gefragt, das war mein Fehler. Normal frage ich, wie lange man darf. Und die Freude am Herrn ist euer Schutz. Wisst ihr, eure eigene Familie ist die kleine Gemeinde. Zu Hause ist die kleine Gemeinde. Und wie ist es, wenn da gestritten wird in der Familie? Ich habe den Kindern, ich hasse Streit. Meine Kinder habe ich verboten zu streiten. Und die streiten auch nicht. Ich habe immer gesagt, meine Kinder streiten nicht. Meine Frau sagt, das stimmt nicht. Die streiten, nur wenn du nicht zu Hause bist. So, das ist die Dinge. Ihr müsst euch vertragen, da schaut man, was sind die Ursachen, aber wir müssen gegenseitig auskommen. Und die Kinder lieben sich gegenseitig. Ich weiß es. Unsere Kinder lieben sich. In der Gemeinde muss man nicht genauso pflegen. Man muss pflegen und diese Dinge tun. Und der Herr wird dir helfen. Und der Herr wird dich belohnen. Und es ist seine Sache. Und wir sind verschieden. Ich habe immer geglaubt, alle lieben mich. Wie ich noch junggläubig war. Alle lieben mich. War junggläubig und habe die Jugendarbeit begonnen. Was habe ich gemacht? Samstagabends, ich habe mir damals einen VW-Bus gekauft, das war 76, ganz einen neuen, wie ich nach Hause gekommen bin, um der Gemeinde zu dienen. Ledig, kaufst einen VW-Bus. Und habe die Jugend am Samstag nach Hause gefahren. Sie sind zu einem Ort gekommen, weiter weg, oder dorthin gekommen, ich habe sie dann nach der Jugend schon immer nach Hause gefahren. Das war für mich okay, das war einfach der Dienst des Herrn. Und dann machen wir eine Jugendfreizeit, kommt ein Mädchen zu mir, 20 oder 20, sagt sie, ich muss dir was gestehen, ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Sag ich, was habe ich getan? dass du so eine Einstellung hast. Sie hat gesagt, nichts. Ich war schon mal beruhigt. Und ich sehe, das habe ich 40 Jahre nicht vergessen. Oder fast 40 Jahre. Sie mag mich nicht. Und da habe ich gemerkt, okay. Ich habe gesagt, der Herr segne dich. Und so weiter ist schon okay. Du kannst es mit dem Herrn noch ausmachen, dass er deine Sünde vergibt eigentlich. Aber mich hat das war die erste Ernüchterung. Weil ich glaube, die Christen lieben sich alle. Und du dienst ihnen fast sie haben. Aber die mögen dich nicht. Und es kann sein, dass du jemanden nicht magst in der Gemeinde. Weil du einfach anders bist. Der eine ist extrovertiert, der andere ist introvertiert, der andere macht ein paar Witze, der andere vertragt das nicht. Und so kann das passieren. Und vor dem Herrn, Herr, nimm mir das weg. Du sagst, wir müssen uns gegenseitig lieben. Liebe ist eine Kennzeichen, dass wir zum Herrn Jesus Christus gehören. Achte den anderen höher als dich selbst. Und mit meinem Alter habe ich schon, kann ich euch sagen, vieles erlebt. Und nicht nur gute Sachen erlebt. Aber ich weiß, es ist vom Herrn. Und er wird einmal mein Leben beurteilen. Und er wird mich auf die Waage stellen. Und sagt, geht es nicht um Errettung, sondern geht es um Lohn in aller Ewigkeit. Und er sagt, wenn ich wiederkomme, bringe ich meinen Lohn mit mir. Ich bringe meinen Lohn mit mir für dich. Und ich habe gesehen, wie du gekämpft hast. Ich habe gesehen, wie du gerungen hast. Aber du bist mir treu geblieben. Du hast mir gehorcht und nicht deinem Fleisch nachgegeben. Ich habe alles gesehen. Und ich weiß, ich habe dir einiges zugemutet, was ich anderen vielleicht nicht zugemutet habe. Du hast es ertragen. Du hast es durchgetragen. Und jetzt bist du ans Ziel gekommen. Und es wird in alle Ewigkeit wird es eine Auswirkung haben. Mein Leben, wie ich jetzt lebe, hat in alle Ewigkeit eine Auswirkung. Ist uns das klar? Mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat, bist du sehr begabt, wird der Herr mehr von dir verlangen. Bist du weniger begabt, wie immer, aber jeder von uns, jedes Kind Gottes, gehört zum Herrn Jesus Christus. Und er ist der Einzige, der dein Herz kennt, der Einzige, der alles weiß um dich, deine Situationen kennt, deine Vergangenheit kennt, was du mitgemacht hast in der Kinderstube, im Elternhaus. Er wird alles gerecht beurteilen. Und das ist so eine Befreiung für mich. So eine Befreiung. Weil ich weiß, einmal wird er gerecht, wird es eine gerechte Beurteilung geben. Auch für die Gemeinde in Kempten. Eure Aufgabe ist dermaßen gewaltig, in derer Gegend Botschafter Jesu Christi zu sein. Weißt, bei uns ist jetzt Evangelisation, haben sie geplant, vorige Woche haben sie das Programm vorgestellt, das machen sie, das, Internet und Internet machen sie und Plakate und Zeitungsinserate, alles das machen sie. Mir geht es manchmal bei diesen Geschichten nicht sehr gut, weil es einen Haufen Geld kostet. Aber ich habe dann gesagt, jeder von euch, jeder von uns, habe ich gesagt, ist ein Einladungszettel. Und der ist der lebendige Einladungszettel. Und du triffst Menschen, die ähnliche Umstände haben wie du. Und du kannst sagen, ich weiß, was kommt zu Jesus Christus. Er ist es, der dein Leben verändern kann. Er ist es, der deinem Leben einen Sinn gibt. Und er kann dir beistehen. Und weißt du, und die Bitterkeit und den Groll und die Sachen, was da Unrecht getan wird, kannst du es bei ihm ablegen. Ich bin der Herrsacker. Meine ist die Rache, ich will vergelten. Er ist der gute Ehemann, der für seine Frau sorgt, dass alles passt. Und Christus und die Gemeinde, das Geheimnis ist groß. Ich rede von Christus und die Gemeinde. Und du gehörst zu seiner Gemeinde. Es kann dir nichts Besseres passieren. Du bist geborgen in seinen Händen, bis er wiederkommen wird. Es gibt so viel zu sagen über die Gemeinde. Die Kirche der Erlösten. Wir sind unterwegs füreinander. Und wisst ihr was? Er hat die Heilige Schrift schreiben lassen zu unserem Nutzen. Zu unserem Nutzen. Wie Paulus sich verabschiedet hat bei den Ältesten von Ephesus, Apostelgeschichte 20, sagte, ich habe nichts zurückgehalten, was zu eurem Nutzen gewesen wäre. Nichts. Ihr wisst, Tag und Nacht unter Tränen wollte ich euch das mitteilen, was zu eurem Nutzen ist. Und jetzt seid ihr unterwegs. Ihr habt es von mir gelernt, habt es von mir gesehen, wie ich es getan habe, seid meine Nachahmer. Und das möchte ich euch mitgeben. Die Schrift ist zu deinem Nutzen geschrieben. Der Herr segne dich. Amen.